Hallo Freunde, ich grüße euch herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles miteinander. Ihr seid richtig beim News-Ticker Thomas Gast am 27. Nee, am 28. Mai 2026. No coffee, no work, Freunde. Schauen wir mal rein in diesen News-Ticker. Es ist ein herrliches Durcheinander, würde ich sagen, in der Strait of Hormuz. Die Iraner greifen US-Boote an, ja, Kreuzerzerstörer mit Drohnen teilweise. Das sind so kleine Scharmützel. Die Amerikaner striken back. Der Donald Trump, der hat gesagt, dass er nicht möchte, dass das angereicherte Uran des Iran rausgebracht wird nach China oder nach Russland. Er möchte das für sich behalten. Er weiß angeblich, wo es ist, und er möchte nicht, dass die beiden anderen großen Nationen über dieses angereicherte Uran verfügen. Irans oberster Führer. Die USA können sich im Golf nirgendwo verstecken. Da gibt es ein Video, das schauen wir uns mal gemeinsam an. Let's go.
The Iran Supreme Leader Mujtaba Khamenei has issued a new statement through Iranian media. Russell Serda is live for us in the Iranian capital of Tehran. And Russell, what's he been saying?
Well, Supreme Leader so far, since being elevated as Supreme Leader of Iran, has never appeared on any video or any camera. However, he has been releasing the statements, and that statements are usually being read by the state TV. So that is now one of that cases. And so according to the messages that he has just released, so he says that the regional powers will no longer be a shield for the U.S. bases, and U.S. will no longer have a safe haven in the region. So here there are two messages. Simply, that was one of the main point of Iran throughout the war, saying that the regional countries must put an end to the American military assets in the region. And now he's saying that the regional powers will no longer be a shield for the United States base, and the U.S. will no longer have a safe haven in the region. That means, so whenever Iran sees a threat, so it is going to retaliate and is going to attack. So the United States is not going to be safe anymore. And then he's talking about the victory of the resistance front, axis of the resistance, and including Lebanon, and saying that the resistance axis has simply taught a lesson to the Americans and the Zionist entity, which means Israel, based on the Iranian narratives. So here, then, he's calling on the Islamic nations, saying that the Islamic Ummah and the nations of the region share many capacities and common interests that will shape the new order and the future of the region and the world. And with sincerity and purity, I invite all the Islamic countries and the governments to the friendship and cooperation for a common good. So then we're seeing that he's talking about the American bases simply to be removed, American military bases to be closed down, and so on. What we are seeing here, his message is simply focusing on a new regional order. And a regional order that is also a post-American order. And so this is indeed what Iranians are frequently emphasizing, saying that now this war has changed strategic environment, and now this we are entering to a post-American new regional order.
That's Russell Serda with that update from Tehran. Thanks, Russell.
Und ich spreche euch mal kurz den Text ein, für die, die das nicht verstanden haben. Ja? Die Staaten am Persischen Golf werden nicht länger als Schutzschild für die US-Militärstützpunkte dienen, und die USA werden in der Region keinen sicheren Hafen mehr finden. Und das erklärte Irans oberster Führer Ayatollah Mojtaba Khamenei in einer von iranischen Medien veröffentlichten Erklärung. Die Botschaft scheint klar zu sein. Wenn die Golfstaaten die US-Militäranlagen nicht von ihrem Boden vertreiben, sind sie selbst schuld, wenn der Iran Vergeltungsmaßnahmen gegen diese Einrichtungen ergreift. Und wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Wir gehen mal rüber in die Ukraine. General Andriy Biletsky, ein hochrangiger Kommandeur der ukrainischen Armee. Biletsky war auch Mitbegründer 2014 von Azov, und für was Azov steht, ich glaube, wir Insider, wir wissen das, sagte gegenüber Reuters, dass Kiew ein Zeitfenster von 6 Monaten habe, um auf dem Schlachtfeld wieder die Initiative zu übernehmen. Biletsky erklärte, die russische Armee sei erschöpft und nicht mehr in der Lage, bedeutende Durchbrüche zu erzielen. Sollte es der ukrainischen Armee gelingen, sagte Biletsky, über mehrere Monate hinweg das Momentum aufzubauen und aufrechtzuerhalten, könne sie entlang der gesamten Frontlinie 1400 Kilometer wieder die Initiative erlangen und Russlands Bestrebungen stoppen, die Donbass-Region vollständig einzunehmen. Bilecki sagte, ich glaube, dass die nächsten 6 bis 9 Monate den Wendepunkt darstellen. Genau gesagt denke ich, dass die kommenden 6 Monate die entscheidendsten sein werden. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Die USA greifen den Iran an und gleichzeitig laufen im Hintergrund Gespräche. Das sind so alte Muster, die kennen wir alle. Und da gibt es ein Video, das spricht für sich selber und wir lassen das mal laufen. Let's go!
Die USA haben Ziele im Süden Irans angegriffen, obwohl seit mehreren Wochen eine Waffenruhe gilt und obwohl derzeit über ein Ende des Krieges verhandelt wird. Nach iranischen Angaben griffen die US-Streitkräfte nahe der Insel Larak an. Dabei sollen mehrere Menschen getötet worden sein. Die USA sprechen von Selbstverteidigung. Man habe Raketenstellungen und Minenlegerboote attackiert. Ja, wie passt das zusammen? Gespräche über ein Kriegsende und gleichzeitig neue Angriffe? Darüber spreche ich jetzt mit der Nahost-Expertin Bente Scheller von der Heinrich-Böll-Stiftung. Schönen guten Tag.
Ich grüße Sie.
Frau Scheller, es hat also Angriffe gegeben und gleichzeitig wird über Frieden gesprochen. Sind das noch Verhandlungen oder ist das jetzt wieder Eskalation?
Da haben wir es im Prinzip mit einem mittlerweile vertrauten Muster zu tun. Das ist ja nicht das erste Mal, dass Verhandlungen zwischen den USA und Iran laufen und trotzdem militärische Handlungen stattfinden. Ich denke, dass die US-Logik der jetzigen Regierung vielleicht darauf abzielt, den eigenen Verhandlungspositionen mehr Nachdruck zu verleihen, indem man durch derlei Angriffe dann auch zeigt, man meint es ernst. Aber natürlich ist es zunächst einmal verwirrend und natürlich auch möglich, dass dadurch die Gegenseite von den Verhandlungen wieder abweichen wird.
Ja, und die US-Regierung betont ja auch, dass die Angriffe die Verhandlungen nicht beeinflussen würden. Wie ist denn die Reaktion der Iraner?
Ja, da gehören ja immer 2 dazu und die Iraner haben schon gesagt, sie werden darauf reagieren. Was genau sie tun werden, haben sie nicht gesagt. Da geht es darum, eine angemessene und angebrachte Reaktion aus ihrer Sicht zu formulieren. Und da können wir uns natürlich vorstellen, dass das wieder so aussehen wird, wie wir es auch schon in der Vergangenheit gesehen haben, dass es Angriffe sein werden, die der Iran dann möglicherweise auf die Nachbarstaaten ausführt. Insbesondere die Vereinigten Arabischen Emirate sind ja in den letzten Monaten schon hart getroffen worden. Und der Iran hat immer wieder deutlich gemacht, es geht ihnen nicht direkt um die Nachbarstaaten, es geht ihnen eigentlich um US-Stellungen in der Region, die sie treffen wollen. Deswegen wäre hier durchaus möglich, dass eine Eskalation seitens des Irans wieder in diese Richtung gehen könnte.
Ja, liebe Freunde, was ist noch passiert? Iran zerstört eine US-Drohne MQ-9 in der Nähe von Bandar Abbas. Das war mit einer der Folgen der US-Angriffe. Das iranische Korps der Islamischen Revolutionsgarden veröffentlichte ein Video, das zeigt, wie seine Luftverteidigungseinheiten gestern Abend eine US-amerikanische MQ-9-Drohne abgeschossen haben, nachdem sie den iranischen Luftraum über der Golfregion verletzt hatte, berichtete Fars News. Die Drohne wurde nach präziser Geheimdienstüberwachung in der Nähe von Bandar Abbas identifiziert und zerstört, das sagten die iranischen Revolutionsgarden. Die Revolutionsgarden sagten auch, dass iranische Streitkräfte auf eine US-amerikanische RQ-4-Drohne und einen F-35-Kampfjet feuerten und sie zwangen, den iranischen Luftraum zu verlassen. Die Iraner warnten das US-Militär vor weiteren Verstößen gegen den Waffenstillstand und betonten, dass der Iran sein Recht auf Vergeltung für legitim halte. Wir gehen weiter zum nächsten Bericht. Wir sind alle Zeuge davon geworden, dass Russland Kiew angegriffen hat. Das war am 24. Mai. Daraufhin, in den Folgetagen, hat der Herr Putin den Lavrov beauftragt, Kontakt aufzunehmen mit den Amerikanern, mit dem Rubio. Und der Lavrov hat dem Rubio gesagt, du pass auf, es werden weitere massive Schläge folgen. Sag bitte den Botschaftern der verschiedenen Länder, sie sollen Kiew verlassen. Ja? Und in dem Spektrum bewegen wir uns heute. Nach der Erklärung des russischen Außenministeriums zu künftigen systematischen Angriffen auf militärische Ziele in Kiew haben die westlichen Länder klar zum Ausdruck gebracht, sie haben nicht die Absicht, ihre Diplomaten abzuziehen. Die EU-Botschafterin in Ukraine, Katerina Matronova, erklärte unmissverständlich, die Europäische Union wird nirgendwo hingehen. Die französische Botschaft bezeichnete die Warnungen aus Moskau als inakzeptabel und forderte erneut einen Waffenstillstand. Polnische Diplomaten erklärten, sie würden der provokativen Rhetorik des Angreifers nicht nachgeben und Deutschland teilte mit, dass seine Botschaft weiterhin normal arbeite. Also im Resümee, weder die USA noch die Länder des globalen Südens haben bislang eine mögliche Evakuierung ihrer Botschaften angekündigt. Jetzt kommen wir zu dem, was ich vorher angedeutet habe. das Gespräch Rubio-Lavrov. Zuvor hatte Lavrov in einem Gespräch mit dem US-Außenminister Rubio erklärt, Russland werde systematisch Angriffe auf Ziele in Kiew starten, die von den ukrainischen Streitkräften genutzt würden. Später bestätigte Rubio, dass Moskau die ausländischen diplomatischen Vertretungen zuvor über ein erhöhtes Risiko der ukrainischen Hauptstadt informiert habe. Was Rubio sagte und wie er sich dazu äußerte, da gibt es ein Video, ich blende das Video mal in Gänze ein. Bevor ich das aber tue, mal so ein kleiner Brainstorming von meiner Seite aus. Ich persönlich denke, das ist meine persönliche Meinung, liebe Freunde, ich persönlich denke, dass der Westen die Diplomaten in Kiew halten möchte. Zunächst mal natürlich, um zu sagen, okay, nein, wir geben nicht nach, wir werden den Angreifer keinen Zentimeter nachgeben, paar Impuls, ja. Aber ich denke, es gibt noch einen anderen Grund. Wenn es nämlich erneute Schläge auf Kiew gibt und es würde zufälligerweise auch einen der Diplomaten treffen, egal von welchem Land, der EU oder der Amerikaner, dann könnten bestimmte Kreise hinterher sagen, schaut mal her, die Russen greifen unsere Diplomaten an. Und das könnte Grund geben für Ratatouille. Und jetzt schauen wir uns mal das Video von Rubio an.
She does give it a cold Lavrov. He said in the readout that he's trying to encourage the U.S. to withdraw staff from Kiev. Did you talk to him?
Well, they sent a notice to all the embassies, and I think he was just calling personally, telling me they told all the embassies to. Kiev's going to be a very dangerous place. Kiev's been a very dangerous place now for a number of years. But the danger in all of these wars as they continue and they go on is that they always have the threat of escalation, of spreading into something new. So I spoke to him yesterday about that and a couple other topics. And obviously the wanted had asked him to call me to relay the message directly to the president, which I did. But obviously he had already seen the notice sent out to all the diplomatic facilities. And I said, you know, right now there is no active, like, scheduled.
Ja, liebe Freunde, ich glaube, ihr habt den Wortlaut des Videos verstanden. Die meisten von euch sind der englischen Sprache mächtig. Dann haben sich noch die Polen zu Wort gemeldet. Polen wird das Botschaftsgebäude in Kiew nicht evakuieren, obwohl das russische Außenministerium eindringlich vor anstehenden Vergeltungsschlägen auf militärische Einrichtungen und Entscheidungszentren in Kiew gewarnt hat. Das erklärte der polnische Außenminister Sikorski. Auch die EU meldete sich nochmal zu Wort. Die EU wird keine Diplomaten aus Kiew evakuieren, trotz der Warnung des russischen Außenministeriums. Und das sagte die Sprecherin der Europäischen Kommission, Anita Hipper. Ja, liebe Freunde, und was sagen die Deutschen? Das deutsche Außenministerium bestellte den russischen Botschafter ein, nachdem die russische Seite deutsche Diplomaten davor gewarnt hatte, Kiew zu verlassen. Da gibt es wahrscheinlich eine saftige Ohrfeige für den Botschafter, gell? Das Ministerium erklärte, Berlin werde sich nicht einschüchtern lassen und werde die Ukraine weiterhin entschlossen unterstützen. Ja, liebe Freunde, und mir drängt sich diese absurde Idee auf, das ist jetzt meine persönliche Meinung, die äußere ich gerne nochmal, nämlich die, dass man die Diplomaten dort lässt in Kiew, um eventuell nach einem erneuten Angriff sagen zu können, die Russen greifen westliche Diplomaten an. Und dann kann die ganze westliche Welt schreien, zu den Waffen. Angriff, Leute. Ich weiß nicht, was ihr von dieser Idee haltet. Liege ich da richtig oder ist das allenfalls eine absurde Idee vom Thomas Gass? Eure Kommentare sind wichtig. Bevor wir da reinstarten in den nächsten Bericht, mal eine kurze Intervention meinerseits. Man fragt mich immer nach Quellen. Die Quellen, die benenne ich meistens, würde ich sagen. Wie gehe ich davor? Ich suche zunächst mal in den Alternativmedien. Wenn ich was gefunden habe, was Interessantes gefunden habe für euch, dann sediere ich das, sonst sondere ich das ab. Und dann schaue ich nach in den Mainstream-Medien. Gibt es diese Nachricht oder gibt es diese Berichte dort auch? Wenn das irgendwo sich in der Mitte trifft, wenn das matcht, dann gehe ich rein in die Berichterstattung. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass alles, was alternativ zu finden ist, irgendwann auch in den Mainstream-Medien auftaucht. Früher oder später. Ja, manchmal früher in den Mainstream-Medien und die alternativen Folgen und manchmal ist es eben umgekehrt. Und heute habe ich für euch mal geschaut in den Mainstream-Medien. Was gibt's denn da? Und da habe ich ein Blatt gefunden, das kennen wir alle, unsere geliebte Bild-Zeitung. Ja? In Deutschland wird über eine Ablösung vom Merz vor dem Hintergrund einer Regierungskrise diskutiert. Bleibt dran, es geht lustig weiter. Aufgrund rekordtiefer Umfragewerte und wachsendem Unmut innerhalb der regierenden Koalition in der Führung der CDU über eine mögliche Ablösung des Kanzlers wird diskutiert. In den Reihen der CDU kursiert ein äußerst brisantes Szenario. Könnte Friedrich Merz einem anderen Politiker Platz machen? Ja oder nein? Laut Bild gibt es bisher keinen offiziellen Plan, aber innerhalb der Partei wird zunehmend darüber diskutiert, wie real das Szenario einer Ablösung des Kanzlers ohne Neuwahlen ist. Es kann also sein, dass es keine Neuwahlen gibt, der Kanzler aber deswegen trotzdem ersetzt werden kann. Wir schauen mal weiter, was die Bild da noch sagt. Das deutsche Recht erlaubt es nämlich dem Bundestag jederzeit einen neuen Regierungschef mithilfe eines konstruktiven Misstrauensvotums zu wählen. Dafür sind keine Neuwahlen erforderlich, erklärte Professor Josef Franz Lindner. Hauptkandidat für die Ablösung vor Merz ist der oder wäre der Regierungschef von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. So, liebe Freunde, das war's für heute. Ich melde mich mal ganz geschmeidig ab. Mein Name ist Thomas Gast und mein Motto ist, Krieg ist scheiße, das brauchen wir nicht. Wir wollen auch nicht kriegstüchtig werden. Denn ich sage euch, the way of the gun ist falsch. Wir wollen friedenssüchtig bleiben. Ich melde mich ab an der Bundeswehr, ich melde mich ab an der Fremdenliga und tschüss, Servus, macht alles gut. Grüße gehen raus und liebe euch, tschüss und Servus Deutschland. Jetzt aber, bye bye.